Herzlich willkommen zum Zonta-Podcast Tätig. Ich bin Susanne.
Und ich bin Ute. Und unseren Podcast rund um Frauen und Mädchen könnt ihr regelmäßig auf allen gängigen Plattformen hören.
Ja, und heute haben wir einen Gast, nämlich Dr. Julia Freudenberg. Julia, ich freue mich ganz besonders, dass du Zeit für uns hast.
Super gern.
Ja, Julia, du bist Geschäftsführerin der Hacker School. Und die Hacker School ist eine gemeinnützige Organisation, wenn ich das richtig weiß, die Kinder und Jugendliche fürs Programmieren, für digitale Kompetenzen begeistern will. Und du warst vorher in der Wirtschaft, aber dieses Thema digitale Bildung ist offensichtlich eine Mission für dich. Und das interessiert uns natürlich insbesondere vor dem Hintergrund von Frauen und Mädchen, was bedeutet das ganze Thema digitale Kompetenz für Frauen und Mädchen. Aber ich freue mich, wenn du dich erstmal ein bisschen vorstellst. Herzlich willkommen, Julia.
Ich denke, ich kriege das sogar zusammen hin. Ja, ich freue mich riesig, einfach ein bisschen erzählen zu können. Ja, ich war lange in der Wirtschaft. Ja, ich bin jetzt in der digitalen Bildung. Aber was mich halt schon lange begleitet hat, ist auch das Thema Sozialunternehmertum. Also ich habe ja Ben & Jerry's in Deutschland einführen dürfen. Und Ben Cohen und Jerry Greenfield waren ja oder sind die coolsten Sozialunternehmer, die man sich so vorstellen kann. Und von denen lernen zu dürfen, was wirklich Leidenschaft ist und Welt verbessern mit so einem Zwinkern im Augenwinkel und einfach Freude, das hat mich schon sehr geprägt. Und das darf ich jetzt auch in der Hacker School einbringen. Ich habe ja vor fast 25 Jahren den coolsten ITler der Welt geheiratet. Wir haben mega tolle und super anstrengende Kinder. Ich glaube, bei mir waren auch kleine Phlegmatiker genetisch nicht vorgesehen. Aber das so zusammenzudenken mit Begeisterung, Bildung für Menschen zu ermöglichen, die wie Mädchen, wie sozioökonomisch benachteiligte Kinder einfach nicht immer den direkten Zugang zu digitalen Skills haben. Das macht unglaublich viel Freude und für mich bedeutet es die Welt, für die Kinder wahrscheinlich auch häufig, weil es der Zugang zu Chancengerechtigkeit ist und Selbstwirksamkeit und hey, wir programmieren ja nicht mit den Eierstöcken. Also das können Mädels genauso gut wie Jungs und deshalb steht uns auch die digitale Welt offen und das können wir damit zeigen.
Ja, lass uns noch mal einen kurzen Moment zurückgehen. Ben & Jerry's, du hast gerade gesagt, da hast du unheimlich viel gelernt. Was waren das für Erkenntnisse, die du da mitgenommen hast und die du jetzt in die Hacker School auch einbringst?
Oh, wie lang geht der Podcast? Also, es sind ganz unterschiedliche Ebenen gewesen. Zum einen diese beiden Unternehmerpersönlichkeiten zu sehen. Also Ben Cohen, Jerry Greenfield, die waren nicht nur so trinkfest, dass ich damals beim Zugucken schon einen Schwips hatte. Die waren auch, die waren, was sie vorgaben zu sein. Und das ist wirklich das, die haben es geschafft, das Storytelling so auszugestalten, dass sie zum Beispiel einmal einen Vortrag in einem Gathering gehalten haben. Da waren wir in San Diego und da haben sie den Etat des Pentagons und den für Waffen und Bildung und Frauen in Oreo-Cookies dargestellt. Und da haben sie so einen Anhänger gemacht und riesige Stapel von Keksen bei den kriegstreibenden Ressorts und Bildung. Und Frauen waren nur so 2, 3 und haben halt auch dann dargestellt, wenn man so 5 Kekse umverteilen würde, was das für Auswirkungen hätte. Und mich hat das so begeistert. Ben hat damals eine Stunde überzogen bei seiner Keynote und wir waren alle so, Alter, hör nicht auf, red weiter, es ist so. Und das konnte ich mitnehmen. Ich konnte auch sehr viel mitnehmen, wie man Fairness auch in diesem Sektor definiert. Also wir hatten zum Beispiel bei der Hacker School mein Gehaltsmodell, da haben alle das Gleiche verdient. Das habe ich auch über 6 Jahre durchgehalten. Dann kommst du irgendwann an den Punkt, dass gleich auch nicht fair ist. Und dann haben wir jetzt ein anderes Modell gebaut, was aber ganz klare Zurechnung hat und was gar nicht so sehr auf die Leistung geht, sondern wirklich auf die Motivation und das, was die Leute einbringen. Und das sind so ganz unterschiedliche Aspekte. Was ich auch lerne oder auch noch lernen muss, ist, dass Sozialunternehmertum nicht heißt, nach innen immer nur, ich sag mal, Kuschelkurs für alle. Harte Entscheidungen zu treffen, ist insbesondere in so einem Kontext wie unserem super schwer. Aber auch das habe ich tatsächlich in der Zeit bei Ben & Jerry's auch schon mal mitnehmen können, wie die sich aufgestellt haben, auch als sie dann tatsächlich an den großen Konzern verkauft haben. Und das war schon eine sehr, sehr prägende Phase meines Lebens.
Also ich finde, man spürt so richtig die Leidenschaft, die kommt hier durch die durch das Podcast-Mikrofon, kommt die bei mir an. Und das ist toll. Und ich finde das auch sehr interessant, dass du sagst, Sozialunternehmertum heißt nicht Kuschelkurs und heißt nicht Shishi und keine klaren Ansagen. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, du hast es in der Anmoderation gesagt, was ist so... Ja, die Idee bei der Hacker School.
Hacker? Sind das nicht die Bösen? Also, mega gern. Was ist die Idee? Bock auf Zukunft zu machen. Vielleicht kann man das darauf zurückfahren. Ich hab ja den coolsten ITler der Welt zu Hause. Und wenn ich sehe, wie dieser wunderbare Mensch lernt, ach, der lernt nicht, der entdeckt, der ist so begeistert über die Dinge, die er sich auch selber drauf schaffen kann. Das ist für mich etwas, wo ich denke, wow, wenn Kinder das sehen könnten. Keiner von uns sagt, ich muss arbeiten, sondern ich will was gestalten. Und das ist natürlich ein riesiges Privileg. Das ist mir absolut klar, dass das nicht auf jeden Job zutreffen kann. Aber die Idee ist einfach, Kindern zu zeigen, wie cool Lernen ist, Ängste abzubauen und Zugang zu digitalen Welten zu schaffen. Weil, wie gesagt, es gibt Gruppen, die fühlen sich nicht so direkt zugehörig. Und wir haben ja ein riesiges Gender Pay Gap, Gender AI Gap, Gender und so weiter. Ich will nicht alles auf Gender schieben. Aber wir sehen, es gibt einfach Gruppen, die mehr in der Mitte der Gesellschaft sind als andere. Und insbesondere auch im Bereich Digitalisierung und KI sehen wir halt eine sehr, sehr große Privilegierung von weißen Männern zwischen 20 und 40. Und das ist halt was, das möchte ich so gerne ändern. Und wir wollen mit Kindern programmieren, auch und insbesondere in Zeiten von KI, weil das was ist wie das digitale Krabbeln. Wie Kinder merken Menschen durch Programmieren, sie können sich fortbewegen in einem Raum, der ihnen vorher nicht gehört hat. Sie können ihn für sich erschließen. Sie können Wege finden zu gestalten. Und das ist das, was es für mich ausmacht, wirklich Selbstwirksamkeit zu erfahren und daran zu glauben, dass man selber Dinge verändern kann. Und das ist, wenn ich verstehe, wie Code funktioniert, kann ich ganz anders mit KI interagieren. Und das wollen wir Kindern nahebringen.
Da wollte ich gerade mal nachfragen, Julia, hast du mal so ein konkretes Beispiel, also so für Leute, die sich jetzt damit nicht so beschäftigen, also ich muss jetzt mal sagen, hast du mal irgend so ein ganz praktisches Beispiel, wo du sagen kannst, Mensch, da öffnet sich jetzt die Welt dadurch, dass ich jetzt irgendwie ein selber kodieren oder einen Code knacken kann, gehört das da auch zu? Oder?
Jetzt kommen die guten Fragen. Also Code knacken bringen wir übrigens nicht bei, weil wir sind schon die Lieben, auch wenn man das bei dem Namen nicht so unbedingt ableitet. Ich gebe euch mal ein Beispiel aus unserem aktuellen Was ist was Buch. Ich hoffe, der mini Werbejingle ist hier erlaubt. Wir sind ja gemeinnützig und wir haben halt mit dem tollen Was ist was Verlag ein Buch über KI schreiben dürfen, um eben halt auch Kinder da zu erreichen. Was wir damit zum Beispiel jungen Menschen erklären, ist, wie funktioniert eine KI? Stell dir mal ein Gehirn, also ein neuronales Netz, mit nur einer Gehirnzelle vor. Was kann da prozessiert werden? Was passiert, wenn du zwischen einem Eingabeknoten und einem Ausgabeknoten ganz viele Berechnungssätze einfügst? Warum ist das Ergebnis nicht das gleiche? Also, wenn man weiß, dass diese Knotenpunkte, diese Rechenknotenpunkte mit einer Zufallszahl beginnen und ihre Ergebnisse mit einer Wahrscheinlichkeit weitergeben, dass sie sagen, ich glaube, das ist das Ergebnis und ich bin richtig sicher. Erklärst du, warum ganz viele unabhängige oder Variablen aufeinandergreifen und am Ende Wahrscheinlichkeiten rauskommen? Und wenn du dann verstehst, dass KI nur wirklich ein Set aus Algorithmen ist, was mit Wahrscheinlichkeiten operiert, kannst du auch verstehen, dass wenn du zum Beispiel ein Zwischenoptimum hast, das KI sagt, oh mega, das ist bestimmt der beste Punkt, während kurz danach ein ganz anderes Optimum liegt, was sie aber nicht mehr sehen können. Das heißt, wir erreichen damit, dass Kinder strukturiert hinterfragen, ist dieses Ergebnis wahrscheinlich? Wie wahrscheinlich ist es? Und wie muss ich es bewerten? Und da sehe ich so häufig, dass die Augen aufgehen, dass Kinder aufhören, einfach nur das als wahre Münze zu nehmen, was KI ausspeichert, sondern wirklich für sich verstehen, Es sind Rechenbeispiele im Hintergrund. Es ist kein deterministisches Verfahren, sondern ein probabilistisches. Also es arbeitet mit Wahrscheinlichkeiten. Und da kommen ganz andere Fragen auf, als wenn man immer glaubt, das ist die Wahrheit. Das wäre jetzt ein ganz konkretes Beispiel, wo sich das Denken verändert, das, was wir tun.
Ja, und hört sich auch vor allem so an, als ob man das eigentlich als Unterrichtsfach in die Schulen aufnehmen müsste, damit alle es verstehen. Weil das ist ja, glaube ich, genau das Problem heutzutage, dass sich die digitale Welt so schnell verändert und aber eigentlich das Schulsystem da ja nicht mehr hinterherkommt.
Ja, true. Zusätzlich haben wir noch Bildungsföderalismus. Das heißt, wir entwickeln alles mindestens 16 oder 17 Mal. Wir haben zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten, genau wie du es sagst. Das Schulsystem ist auch gar nicht dazu gedacht, immer am Puls der Zeit zu sein. Aber wenn die Differenz so groß wird, dass Kinder hinterfragen, warum zum Geier muss ich das eigentlich lernen? Ich habe zwei Legastheniker-Kinder zu Hause. Die fragen nicht zu Unrecht, warum sie auch noch eine dritte oder eine zweite Fremdsprache lernen müssen und warum die zweite Fremdsprache dann nicht wenigstens Python sein könnte, weil dann hätten sie eine Programmiersprache, funktioniert wie jede andere Sprache auch, hat auch ihre Vokabeln sozusagen. Und das ist tatsächlich eine riesige Herausforderung, die nicht nur die Kinder zerreißt, sondern auch die Lehrkräfte. Und wo wir sehen, Lehrkräfte fangen an, sich mit KI zu beschäftigen, weil die Kinder so unglaublich gut bescheißen können mittlerweile, dass sie rausfinden müssen, wie. Und das ist eine cringe Motivation, aber es ist immerhin eine. Ja, es ist eine schwierige Zeit.
Ich glaube, man spürt ja diese Begeisterung bei dir und Begeisterung zieht ja immer mit. Und die Frage ist, kann das in Schulen gelingen, wirklich so zu begeistern für ein Thema, frage ich mich. Und ich frage mich auch, wie kommt ihr an eure, an die jungen Leute und insbesondere natürlich, das war ja unser Ausgangspunkt, an die Gruppen, denen das Thema nicht so nahe ist, also Mädchen zum Beispiel oder vielleicht Kinder aus Haushalten, die nicht automatisch mit diesem Thema verbunden sind. Wie geht das?
Du hast es gut geschafft, das Wort sozioökonomisch benachteiligte Kinder zu vermeiden. Das habe ich auch sehr oft geübt, bis das schließen ging. Also tatsächlich, weil wir an diese Zielgruppen rangehen, deshalb gehen wir in die Schulen. Weil dort finden wir sie alle. Wir haben in Deutschland ja eine Schulpflicht, keine Lernpflicht. Also die Kinder sind in den Schulen vor Ort und verwandeln Sauerstoff in CO2. Und wenn wir Glück haben, lernen sie was dabei. Aber es gibt, wie gesagt, die Lernpflicht nicht, es gibt die Schulpflicht. So, und wir haben gesagt, wenn wir alle treffen wollen, müssen wir da hingehen. Das Schulsystem ist für Initiativen wie uns durchaus nicht intuitiv, muss man mal so sagen. Es ist nicht schnell, es ist nicht flexibel. Agil ist da eher ein abstraktes Fremdwort. Es sind viele tolle Menschen da, die das wirklich Bestmögliche meinen. Die haben riesige Herausforderungen, auch weil die Kinder heute mit einem ganz anderen Rucksack kommen, als, ich sag jetzt nochmal, wir. Ich meine, ich bin ohne Handy aufgewachsen. Ich hatte mein erstes Handy, da war ich 20, glaube ich, und das war kein Smartphone. Nokia 6310i, konntest du eine Woche.
Ja, genau.
Aber tatsächlich ist es so, dass dieser Weg vielleicht kein einfacher ist, aber ich glaube, ein sehr langfristiger. Weil wir haben das Ziel, dass wir eine 750.000 Kinder pro Jahr erreichen wollen. Also tatsächlich einen ganzen siebten deutschen Jahrgang. Da sind sie noch knapp vor der Pubertät. Also dieses wegen Umbau geschlossen ist noch nicht bei allen Kids dann da. Also die lassen sich gut begeistern. Und wir haben das unglaubliche Privileg, dass wir ja so ein Exot sind. Wir sind ja keine Schule. Wir kommen ja mit echten IT-Lern und echten StudentInnen und einfach so Menschen, die Bock darauf haben, was sie tun und alles erklären können, warum sie das machen. Und das fasziniert die Kids. Also wir haben ganz hohe Zustimmungsraten, auch ganz viel, ich traue mir jetzt richtig zu, was damit zu machen. Das ist zwar ein Effekt, der ist zeitlich nicht sehr stabil, aber insbesondere nach der Maßnahme, und deshalb gucken wir auch, wie wir sie nach der Maßnahme nochmal anders adressieren können, dass sie weitermachen, ist das eine ganz starke Ausprägung. Und von daher, wir kriegen die Köpfe schon auf.
Was heißt das, die Maßnahme? Wie lang muss ich mir die Maßnahme vorstellen? Denn das ist ja schon etwas, wo ich mich auch erstmal reinfinden muss. Und um Feuer zu fangen, reicht es ja nicht mal einmal in die Glut zu pusten, sondern das dauert ja wahrscheinlich eine ganze Weile.
Och, So lange dauert das nicht. Aber also Kinder sind da übrigens auch flotter als wir Erwachsenen. Also wir gehen tatsächlich in jede Klasse für 4 Stunden. Das mag sehr kurz erscheinen. 2 Tage habe ich mich nicht getraut. Also selbst einen Tag aus dem Schulsystem rauszuholen, ist schon ein Tough Cookie. Wir gehen 4 Stunden in jede Schulklasse. In der Zeit machen wir oft eine Einführung zu KI oder zu Fake News, dass sie so ein bisschen das Thema verorten können. Dann programmieren wir 2,5 Stunden, ungefähr 3 Stunden mit den Kindern und machen dann noch eine Berufsorientierung, dass die ITlerInnen, die uns begleiten, und das ist immer so Verhältnis 1:6, das heißt, wenn ich eine Klasse mit 30 Kindern habe, nehme ich 5 ehrenamtliche ITlerInnen mit und eine Person aus meinem Team. Das heißt, die programmieren in ganz kleinen Gruppen, 1:6 ungefähr. Und am Ende stellen halt genau diese coolen IT-Menschen vor, was sie beruflich machen und warum. Und da können die Kids ihre Fragen stellen, können auch sagen, ey, was war dein Weg oder was würdest du vielleicht anders machen oder was könntest du mir raten? Oder wo entwickelt sich das alles hin? Müssen wir überhaupt noch programmieren lernen? Spoiler, ja, es ist eine gute Idee. Und damit haben wir halt so ein Setting, was unglaublich viel Freude macht. Und die Kinder wissen, sie müssen nichts lernen, aber es sind 4 Stunden Geschenk an sie, dass sie da rausholen, was drin ist. Und es geht nur um sie selber, wie sie sich in dieser neuen Welt zurechtfinden. Und wir unterstützen dabei.
Und wenn wir jetzt mal gucken, so diese neue Welt, so wie du sie nennst, welche Fähigkeiten werden aus deiner Sicht wichtiger und welche sind vielleicht auch unwichtiger? Du hast ja vorhin schon gesagt, Motivation für Lehrerinnen und Lehrer ist rauszufinden, was ist nicht mit KI oder was ist mit KI gemacht. Was würdest du sagen? Also Programmieren ist offensichtlich eine Fähigkeit, die mindestens aus deiner Perspektive ganz hoch im Kurs steht.
Es kommt immer darauf an, wie umfassend du Fähigkeit definierst. Musst du heute noch wirklich Hardcore-Coding lernen bis zum letzten Tropfen? Wahrscheinlich nicht. Was wahnsinnig hilft, ist ein Verständnis dafür zu haben, wie der Quatsch funktioniert. Weil die KI nimmt genau die Abkürzung, die jeder Junior-Coder ist. Es ist wie im Programmieren wie überall. Wir müssen rausfinden, wie wir Senior-Fähigkeiten wirklich vermitteln. Können wir Erfahrung lehren? Ich weiß es nicht. Ich habe die Antwort nicht darauf. Aber tatsächlich sehe ich, also würde ich dir eine zweigeteilte Antwort geben. Ihr kennt wahrscheinlich die 21st Century Skills, die Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts. Also Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken und Kreativität. Das sind die 4 Metafähigkeiten, auf die es mehr denn je ankommt. Und ich würde noch eine ergänzen, die vielleicht lustig ist. Das ist Lesen. Wir müssen so viel lesen, wenn wir gut mit der KI arbeiten wollen. Reine Sprachübersetzung nützt nichts. Hast du dir mal versucht, eine Tabelle vorlesen zu lassen? Das ist einfach wirklich nicht schön. Und da in der Lage zu sein, wir können Texte generieren, bis der Arzt kommt, das ist unglaublich. Der AI-Slop ist gigantisch groß. Aber die 21st Century Skills zusammen mit einer profunden Lesefähigkeit abrufen zu können, ebnet unglaublich viele Wege. Weil ich meine, wir wissen, 65% der heutigen Grundschulkinder werden in Jobs arbeiten, die es heute noch gar nicht gibt. Also was sollen wir denen ins Gehirn schippen? Die 10 adverbialen Nebensätze? Keine Ahnung. Aber wenn sie lernen zu lernen, sich selber zu vertrauen, gemeinschaftlich zu arbeiten, zu kommunizieren, kritisch zu hinterfragen, dann haben sie eine ganz gute Ausgangsbasis.
Wenn wir jetzt nochmal den Bogen zu Frauen und Mädchen schlagen, die ja in der Tendenz, warum auch immer, nicht so technikaffin sind oder sich zumindest in diesen Berufen unterrepräsentiert finden. Wie erreicht ihr die oder wie erreichen wir sie als Gesellschaft, um die Benachteiligung durch KI nicht noch zu vergrößern? Und wir haben vorhin die verschiedenen Gaps uns angeguckt oder du hast sie im Nebensatz erwähnt, um die nicht größer werden zu lassen.
Ja, da kommt eine Menge Arbeit auf uns zu. Ich glaube, dass insbesondere die Mütter eine neue Verantwortung übernehmen müssen. Ich glaube, dass häufig wir im Moment jetzt sogar ein schlimmeres Phänomen haben als die Helikoptereltern. Wisst ihr, was die Steigerung davon ist? Das sind Curling-Eltern oder U-Boot-Eltern. Das heißt, die tauchen unter den Kindern durch und entfernen alle Hindernisse, die auf dem Weg sind, sodass Das ist wie wenn du einen Schmetterling aus dem Kokon pulst. Der wird sterben. Schmetterlinge müssen sich selber aus dem Kokon raus befreien, damit sie die Stärke entwickeln, zu stehen. Und Hindernisse wegzuräumen, ist ein false friend. Auch wenn Mütter ihren Mädchen sagen, ach, für ein Mädchen ist eine 4 in Mathe doch gar nicht schlecht, die ist auch für ein Mädchen nicht okay. Die ein Kind hat Lücken und damit hat es Angst und kann nicht frei lernen. Und das ist mir völlig egal, welches Geschlecht das hat. Aber Mädchen zu sagen, sie müssen nicht rechnen können, ist einfach falsch. Und auch bei wir haben nach meiner Einschätzung, sind das Problem nicht die Naturwissenschaften. Das ist ein Residualproblem, was daraus kommt, dass wir zulassen, dass Mädchen in der Grundschule bereits zu Beginn der Grundschule irgendwelche komischen Klicken bilden, die sich gegenseitig einfach eher behindern, als dass sie sich helfen. Wenn wir uns angucken, wie Jungs sich aufstellen, die gewinnen oder sind mit dem Sieger befreundet, sie werden gefeiert oder sie feiern sich selbst, sie gehen in jeden Wettkampf rein. Aber bei Mädchen, wenn sie in Wettkämpfe reingehen, kommen wir mit Attributen wie zu bossy, zu laut, die hat ja Ellbogen. Und ich freue mich über jeden Ellbogen, den meine Tochter zeigt. Und sie macht jeden Leichtathletik-Wettkampf mit. Das war auch ein Kampf, sie wollte eigentlich nicht so gerne. Aber genau da reinzugehen, ich glaube, dass wir insbesondere als Eltern und insbesondere als Mütter massiv dazu beitragen können, dass wir unseren Imposter nicht direkt auf unsere Töchter übertragen, sondern ihnen zeigen, dass sie coole, starke Persönlichkeiten sind und sein können und werden können und dass es okay ist, Fehler zu machen und Dinge auch nicht zu können. Da ist, glaube ich, da liegt der Hase im Pfeffer, weil wir schon früh anfangen, unseren Mädels die Coolness abzusprechen, die sie haben. Und ich glaube, da muss viel passieren.
Und auch unbequem zu sein, ne? Dass auch das in Ordnung ist. Ne? Ich meine, wir sehen es ja immer wieder, dass Mädchen in der Schule, wenn das jetzt andere sehen könnten, wenn wir mit Bild aufnehmen würden, würde man sehen, dass du sagst, ja genau, das ist es. Ne? Aber Mädchen sind natürlich irgendwie viel handhabbarer, weil sie so smooth sind und weil sie angepasst sind. Aber gerade das zu motivieren, zum Widerspruch aufzufordern und zu sagen, du musst nicht angepasst sein, damit wir dich lieb haben. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was du da gerade angetickt hast. Ne? Mhm.
Ich würde noch mal ganz gerne auf das Thema Social Media kommen, weil das ja jetzt gerade sehr aktuell diskutiert wird. Ob es da eine Altersbeschränkung geben soll und ob das wirklich hilft. Und jetzt haben wir ja schon mal so eine Fachfrau hier am Mikrofon. Und da würde ich noch mal ganz gerne deine Meinung zu wissen, wie man damit besser umgehen kann oder ob überhaupt so, ich sage jetzt mal, diese Notbremse hilfreich wäre. Ich habe gestern gerade irgendwie einen Bericht gesehen, wo Kinder in Australien interviewt wurden und die einfach berichtet haben, es hat sich überhaupt nichts geändert, sondern die machen dann einfach einen neuen Account auf und das Gesicht irgendwie von der älteren Schwester oder einem älteren Bruder. Und also, dass da diese Beschränkung überhaupt nicht umsetzbar wirklich ist. Hast du da irgendwie auch, habt ihr da eine Vorstellung, eine Meinung zu, wie man damit besser umgehen kann?
Ja, also das Witzige ist, ich gebe euch auch einfach mal eine relativ harte Meinung dazu. An dem Beispiel, was du gerade zitierst, wobei Australien ein riesengroßes Land ist und weil sie einige finden, die sagen, es ändert sich nichts, heißt es nicht, dass gar nichts passiert ist. Das muss man einfach, glaube ich, immer into perspective setzen. Ich bin sehr, sehr klar für ein Verbot und zwar eins mit empfindlichsten Strafen für Eltern, für Konzerne. Also auch die Konzernseite muss anders, die Plattformen müssen anders in die Pflicht genommen werden. Ich könnte brechen, wenn dieses Lobbying auf dem Niveau weitergeht. Das ist nicht okay, weil wir spielen mit den Kinderseelen. Ich glaube, weshalb insbesondere ein Verbot absolut notwendig ist und pro Verbot heißt es nicht gegen Kompetenz. Wir müssen Medienkompetenz pushen, bis dort hinaus, mit hoher Intensität. Aber bis wir Medienkompetenz vorweisen können, müssen wir den Schaden begrenzen. Es gibt Dinge im Netz, wenn Kinder die sehen, endet die Kindheit und zwar sofort und irreversibel. Ich empfehle dazu sehr, sehr gern das Buch von Daniel Wolf, Allein mit dem Handy. Das ist schrecklich zu lesen. Das ist eins der miesesten Bücher, was ich seit langem gelesen habe. Ich empfehle es jedem Samstagvormittags mit einem Schluck Alkohol und möglichst schnell. Dann kann man das aushalten. Es ist fürchterlich. Und ich dachte auch, ich bin recht advanced. Ich weiß alles. Ich habe Gott sei Dank auch bei meinen Kindern instinktiv viel richtig gemacht. Das ist auch das, was ein Verbot niemals heilen kann. Ich glaube, was ein Verbot bringt, ist, dass es Awareness bei den Eltern schafft. Weil wenn ein hartes Verbot draußen ist und potenziell empfindliche Strafen drohen, wachen Eltern auf. Und sie gucken hin, warum es sich lohnt, hinzugucken. Und wir haben, Tim hatte als letztes in seiner Klasse mit 12 ein Smartphone. Alle anderen hatten das vorher. Natürlich waren wir die miesen Eltern. Hey, ich bin nicht die Freundin meiner Kinder, ich bin die Mutter. Und mein Job ist es nicht, immer Ja zu sagen, sondern das zu tun, was für ihre Entwicklung richtig ist. Tim hat einen 6-seitigen Mediennutzungsvertrag, wo sehr klar geregelt ist, was er darf und was er nicht darf. Auch sowas wie, wenn eine fremde Nummer anruft, die du nicht kennst, gehst du nicht dran. Ganz viele Sachen. Es gibt so eine Initiative, Smarter Start heißen die, kein Handy unter 14. Das musste er, die ganzen Argumente von der Website musste er in einem Poster beantworten, warum es auf ihn nicht zutrifft und wenn doch, was dann. Und das Mieseste war, das war auch wirklich einer der gemeinen Tricks, es gibt von Simon Sinek ein unglaublich tolles Video, Millennials in the Workplace auf YouTube, über Social Media, Suchtverhalten, Ungeduld und so weiter. Das musste er transkribieren, war leider auf Englisch, leider eine Viertelstunde. Also wir haben ihn wirklich gequält. Und bis auf einen Ausrutscher haben wir kaum Probleme. Wir reden miteinander. Er sagte, mir ist jetzt gerade 16 geworden, vor 2 Jahren, Mama, für einen 14-Jährigen ist eine halbe Stunde Spielzeit am Tag eine Zumutung, das ist eine Frechheit und ich will mich auch gar nicht mehr daran halten. Da habe ich gesagt, okay, fair enough, ich habe keine Ahnung, ich bin nicht mehr 14 und wir hatten das auch nicht. Woran würdest du dich denn halten können? Und wir haben, dann haben wir diskutiert, es gibt Wochentage, es gibt Wochenende, es gibt, egal, wir haben es besprochen und wir haben auch jetzt gerade gesagt, zu 16 sagte er, er möchte, dass wir den Vertrag anpassen, habe ich auch gesagt, okay, was wären dein Wunschszenarien? Wir verhandeln das vor, bevor wir zu deinem Vater gehen, das ist unsere hausinterne Aufteilung, sagte er, ich möchte keine Zeitbegrenzung mehr haben, habe ich gesagt, okay, mein Wunsch ist, dass TikTok, Insta, Snapchat weiter gebannt bleiben, sagt das überhaupt kein Problem für ihn, die mag er eh nicht. Also, wir haben beide unsere Positionen durchgekriegt, wir haben Alarmsignale vereinbart, wenn es über 3 Stunden am Tag geht und so weiter. Wir müssen uns damit beschäftigen. Verbote helfen, um Awareness zu schaffen, aber Eltern sein ist aufwendig, es kostet Zeit und wir müssen uns damit beschäftigen, aber hey, das ist unsere Zukunft, das sollte es uns wert sein.
Aber ich glaube, da hast du was, das zieht sich ja jetzt ein bisschen durch, ne? Die Verantwortung für unsere Kinder, die haben wir als Eltern, sei es Mediennutzung, sei es Mädchen ermutigen. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir uns als Erwachsene mit diesen Themen und auch mit der Zukunft auseinandersetzen müssen, ne? Du zeigst auf deine Nasenspitze. Also das heißt, wir müssen uns selber an die Nase fassen und wir können die Dinge nicht einfach passieren lassen. Ich glaube, wenn das so die Botschaft ist, dann wäre es eine ganz wichtige, wenn die ankäme.
Ja.
Hast du vielleicht noch ein schönes Schlusswort, was du über diesen Appell hinaus zu diesem mit Leidenschaft vorgetragenen Thema allen Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben magst?
Habt Freude am Leben. Also ich glaube tatsächlich, wenn man das als Chance sieht, als Möglichkeit, sei es KI oder auch die Chance, gemeinsam mit den Kindern zu lernen, da ist so viel drin. Wenn wir Kindern zeigen, für uns ist das auch neu und wir lernen zusammen und wir nehmen sie ernst. Das heißt nicht, dass wir zu jedem Scheiß Ja sagen, aber wir sind für sie da, wir hören auf deren Welten, da ist so viel auch für uns Erwachsene drin, weil wir von den Kindern lernen können, wie es ist, Dinge zum ersten Mal zu machen. Und wir haben in Deutschland ja die schreckliche Prädisposition, dass wir immer erstmal fragen, worum es nicht geht und wer schuld ist. Wir leben in einem Land, auf einem Wohlstand, um das uns 80% der Weltbevölkerung Minimum beneiden. Und das mit ein bisschen Freude und Dankbarkeit zu reflektieren, gibt uns so viele Chancen. Und hey, wir haben einen Level Playing Field. KI ist neu, Digitalisierung würfelt alles durcheinander. Es gibt unglaublich viele Chancen und ein bisschen mehr Zeit auch mit seinen Kindern zu diesen Themen zu verbringen, ist doch echt mal ein Deal.
Unglaublich. Schönes Schlusswort. Unglaublich. Ja, vielen lieben Dank. Also das macht Lust auf mehr. Und herzlichen Dank für deine Initiative. Herzlichen Dank für deine Zeit heute für uns.
Genau. Super. Und einen kleinen Werbeblock würde ich noch einfügen. Ich glaube, man kann sich bei euch melden. Ne? Also wenn Schulen Interesse haben, sollen sie sich bei euch melden und ihr kommt dann auch nach Ostfriesland.
Ja, da wir virtuell arbeiten, können wir zur letzten Gießkanne oder Milchkanne hinkommen. Auch wenn Unternehmen zuhören oder ITlerInnen, die Bock haben, sich mit zu engagieren, mega gut und selbst eine schnöde Spende hilft. Also wenn jeder was mit zur Party bringt, wird das richtig gut und da tragen wir gerne bei.
Super. Dann feiern wir jetzt das Leben.
Vielen Dank, Julia.
Dankeschön. Tschüss.